Vor gut einer Woche gab sich der Präsidentschaftskandidat der Demokraten aus den Vereinigten Staaten in Berlin die Ehre. Barack Obama bereiste Verbündete und amerikanische Kriegsschauplätze. In Europa machte er unter anderem in Berlin Halt und hielt dort die einzige programmatische Rede zur amerikanischen Außenpolitik auf seiner Europareise. Was er in Berlin entfacht haben soll, ist seitdem unter der Bezeichnung Obama-Mania bekannt. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch bei den europäischen Nachbarn. Mania, Manie, das heißt ja so viel wie Verrücktheit und ist vielleicht wirklich keine schlechte Kennzeichnung dessen, was sich da in Berlin beim Besuch von Herrn Obama abgespielt hat. Bloß, was unstutzig macht. Diese Kennzeichnung dessen, was sich da abgespielt hat als Verrücktheit, ist allseits ausgesprochen positiv gemeint. Da kommt also ein Ami-Kandidat, der sich nach allgemeiner Auskunft von seinem Besuch in einigen Hauptstädten der Welt für seinen Wahlkampf daheim eine Aufwertung seines schwachen Standings in puncto Außenpolitik und Durchsetzungsfähigkeit verspricht. In Berlin hält er eine Rede, und 200.000 Leute gehen hin. Jubeln ganz aus freien Stücken besser als die sprichwörtlichen Jubelperser und finden, wenn sie danach gefragt werden, den Mann einfach klasse. Und das, obwohl sie ihn gar nicht wählen dürfen und von ihm gar nicht regiert werden können. Die Amis in Europa, die sich Obama mal aus der Nähe ansehen wollten, waren ja gewaltig in der Minderzahl gegenüber den vielen Berlinern und deutschen Touristen. Darunter ganz viel Jungvolk, das sonst unter dem Verdacht der Politikverdrossenheit steht und sich deutsche Parteiversammlungen nie antun würde. Für uns vom Forum Gegenstandpunkt Grund genug, sich damit zu befassen, was es mit dieser Obama-Manie eigentlich auf sich hat. Sicher, die deutschen Obama-Fans haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass da der Mann vorbeischaut, dem gute Chancen prognostiziert werden, zum künftigen Präsidenten der Weltmacht Nummer 1 gewählt zu werden. Bei einem anderen, x-beliebigen Staatsgast, und davon gibt es in Berlin ja genug, wären sie nicht massenhaft aufgelaufen. Vielleicht haben sie auch die hiesigen politischen Kalkulationen mitbekommen, dass Deutschland mit seinem eigenen weltpolitischen Ehrgeiz, mit einem Ami-Präsidenten Obama besser fahren könnte, der sich umgänglicher gibt als der als arrogant verschrieene Mr. Bush, der selbst auf die Auffassungen seiner Bündnispartner keine Rücksicht nimmt. Bloß von solchen oder anderen politischen Inhalten war auf der Berliner Obama-Fanmeile, wo die Fans ja von den Medien ausgiebig nach den Gründen für ihre Begeisterung gefragt wurden, einfach nicht die Rede. Die können also auch nicht der Grund für die Begeisterung sein. Zumal viele der Befragten laut eigenem Bekunden die Rede Obamas gar nicht richtig hören konnten. Begeistert waren sie trotzdem. Überhaupt scheint die Begeisterung, die das Land erfasst hat, ziemlich unabhängig zu sein von den politischen Positionen, für die dieser Ami-Politiker steht. Daraus ergeben sich für uns bei der heutigen Sendung zwei maßgebliche Gesichtspunkte. Warum diese Begeisterung für diesen fremden Staatsgast und wofür? Und was ist denn von diesem Mann so Erbauliches zu erwarten? Mit welchen politischen Ideen wirbt er denn eigentlich für sich? Heinz, an dich erstmal die Frage, warum eigentlich diese Begeisterung für einen fremden Staatsgast? Wofür steht die?
Also, diese politischen Kalkulationen, wo der Franz eben dran erinnert hat, dass es die gibt, von wegen mächtigster Mann der Welt, eventuell künftig Präsident der größten Macht der Welt. Wie soll das politische Deutschland sich zu so einem stellen? Diese politischen Kalkulationen, die können höchstens so etwas wie die Vorgeschichte darstellen, der Begeisterung, die die Berliner Massen da an den Tag gelegt haben. Ja gut, das wird schon so sein, auch wenn, sagen wir mal, der Top-Filmstar der Berlinale, dieser Filmfestspiele da von Berlin, sich die Ehre gegeben hätte, dann hätte der nicht so viele Leute bewegt wie der aussichtsreiche US-Präsidentschaftskandidat, also wie der Machtmensch. Bloß andersherum. Darin, wie die Leute ihre Begeisterung für den Obama ausgedrückt haben, da kommt ja der Machtmensch mit seinen politischen Positionen, Zielen und Methoden überhaupt nicht vor. Das ist erstmal das Bemerkenswerte. Viel eher kommt bei diesen Begeisterungsäußerungen Zeug vor, was dann beim Filmstar angesagt wäre. Jeder hat ja weitläufig mitgekriegt, was die Menschen dort vom Fernsehen gefragt, erzählt haben, warum sie das so toll finden. Da sind Äußerungen gefallen wie, der ist ja wie ein Popstar, der macht ein klasse inszeniertes Event, der Mann kommt an, bei mir und auch bei ganz vielen anderen. Also der Mann hat Charisma. Kann man auch so ausdrücken, als neumodischer deutscher Jungbürger meinetwegen, das ist ein cooler Typ, da bin ich ein Fan von. Überhaupt, da muss man dabei gewesen sein, wenn der kommt. Da kann man noch seinen Enkeln davon erzählen. Das waren ungefähr so die Erläuterungen für ihre Begeisterung, die die Berliner da zum Besten gegeben haben. Halt ungefähr ziemlich genauso, wie die Leute in ihrer Eigenschaft als Fans sich kurze Zeit vorher in der Fanmeile der Fußball-Europameisterschaft wohlgefühlt haben. Die Fanmeile, die war ja just genau am selben Ort wie der Obama-Auftritt. Die Medien, die haben diese Stimmung mit der passenden Stimmungsmache unterstützt. Aber sie haben sie in dem Sinne nicht erzeugt, sondern sich draufgesetzt auf das, was die Massen sich da selber so haben einfallen lassen. Die Bild-Zeitung beispielsweise, die hat diese GI-Frisur, die der Obama zur Schau trägt, per Fotomontage allen möglichen deutschen Führungspolitikern von Merkel bis Westerwelle aufs Haupt gesetzt und mit der Schlagzeile versehen, wer macht uns den Obama? Alle Meinungsmacher sind sich einig, dass von unseren Politikern sowas Begeisterndes wie beim Obama jedenfalls nicht ausgeht. Tja, fragt sich, was ist denn jetzt bloß der Inhalt der Begeisterung, wenn von den bestimmten politischen Inhalten, für die der Obama steht, abstrahiert wird? Wovon sind die Berliner Fans, wenn sie sich auf der Fanmeile als Fans von Obama outen? Antwort: Dieser Mann wird A. als Politiker für glaubwürdig befunden, weil er B. so menschlich rüberkommt. Dieses A und B, als Politiker für glaubwürdig befunden, weil er so menschlich rüberkommt, das sollte man sich mal überlegen. Menschlich rüberkommt, heißt im Falle des Barack Obama ungefähr sowas wie jung, dynamisch, nicht verkrustet, was man ja schon an seiner Hautfarbe sieht. Sympathisch, er ist nahe bei den Leuten, er geht joggen und sogar noch im Berliner Luxushotel geht er ins Fitnessstudio. Er kann die Leute begeistern, er hat Visionen. Das sind so die Äußerungen der begeisterten Leute. Er hat Visionen. Tja, welche denn? Das spielt in dem Moment ganz offensichtlich keine Rolle, wo die Leute an der von den Wahlkampfstrategen ausgetüftelten Inszenierung eines Machtmenschen als Mensch die Geschmacksfrage aufmachen, kann ich diesem politischen Bewerber, diesem politischen Kandidaten, kann ich dem als Mensch vertrauen? So ungefähr würde ich diesem Typen einen Gebrauchtwagen abkaufen. Oder heutzutage muss man ja wahrscheinlich aus aktuellen Gründen eher den Vergleich ziehen, würde ich diesem Typen einen Hypothekenkredit abkaufen. Ja, ja. Geschmacksfrage war meine Ausdrucksweise gerade. Und das meine ich in dem Zusammenhang durchaus ernst. Die an Obama toll gefundenen Eigenschaften, wie jung, unverbraucht etc., die kann man ja schließlich genauso gut negativ herum deuten. Und dann ist dieselbe Eigenschaft verschrien als, der ist unerfahren, ein unüberlegter Heißsporn vielleicht, der in politischen Krisensituationen keine Souveränität an den Tag legen kann und so zu. Übrigens genauso ist die Tour des Obama, sich als Mensch einzuschmeicheln, von seinen politischen Konkurrenten, also der Hillary Clinton und dem John McCain, dem geneigten Publikum ja auch ausgedeutet worden. Unerfahren, unüberlegt und so weiter und so zu, dem kann man das wichtigste Amt dieser Welt nicht anvertrauen. Also, die Merkwürdigkeit besteht darin, ein Glaubwürdigkeitstest in Bezug auf einen Politiker wird abgewickelt an Qualitäten, die dem eigentlich sachfremd sind, nämlich wie menschlich, quasi wie nachbarschaftlich kann ich den Mann finden oder die Frau, wenn es die Hillary geworden wäre, damit ich den mit meiner Stimme bedenke. Ja bloß, das ist gute demokratische Sitte und jedem Wähler wohl vertraut. Nämlich, muss ich jetzt schon im Klartext sagen, in ihrer Eigenschaft als demokratische Untertanen, die Herrscherfiguren über sich ermächtigen dürfen, sehen diese demokratischen Untertanen vom Herrschaftsprogramm der Herrscherfiguren ab und auf deren angebliche menschlichen Qualitäten hin. Aber das tun sie bloß, um sich daran der Vertrauenswürdigkeit und der Glaubwürdigkeit der Figur zu versichern, die sie zur Herrschaft ermächtigen. Also sehen Sie, wenn Sie auf den Menschen gucken und vom Herrscher absehen, dann letztlich doch auf den Herrscher hin. So geht die Kunst demokratischen Führerkults von unten her. Nämlich so, die Untrigkeit, die imaginiert sich den Kandidaten für die Staatsmacht, mal ebenso als Familienmitglied oder Gebrauchtwagenverkäufer, aber bloß als Entscheidungshilfe zur Auswahl des politischen Führers, also weil sie den Unterschied genau kennen, den Unterschied zwischen dem in der Wahl vorliegenden Herrschaftsverhältnis von Obrigkeit und Untertanen zu dem Privatverhältnis, Familie oder so etwas, wo die Kategorie Vertrauen allenfalls ihr Recht hat. Ja, Leute, wahrscheinlich denkt ihr jetzt, was für ein komplizierter, schwieriger Gedankengang. Da kann ich euch bloß recht geben. Das ist ein ziemlich komplizierter Gedankengang. Bloß, ihr müsst dann auch zur Kenntnis nehmen, so verknödelt, so dialektisch, können ganz normale Leute locker denken, wenn sie nämlich in ihrer Eigenschaft als Wähler angesprochen werden.
Was war jetzt denn eigentlich in Berlin genau los? Heinz hat das Verhältnis des wählenden Untertanen zur Herrschaft aufgedröselt. In Berlin gab es ja noch eine Besonderheit. Die Berliner, die dort massenhaft zur Rede geströmt sind, sind ja gar nicht wahlberechtigt. Sie haben insofern auch erst einmal gar keinen Anlass, sich einer bevorstehenden Wahl wegen, die jetzt von Heinz dargelegten herrschaftstreuen Gedanken zu machen. Obama steht schlicht und einfach nicht zur Wahl. Sie haben mitbekommen, dass Obama mit seiner auf die US-Wähler gemünzten Masche daheim gut ankommt. Seine parteiinterne Konkurrentin, man erinnere sich, das war Hillary Clinton, schon mal ausgestochen hat und vor McCain in Führung liegt. Dieser Mann behauptet sich bisher also erfolgreich in der Konkurrenz um das Amt des mächtigsten Mannes der Welt. Und dieser Erfolg reicht offenbar dafür, dass sie in Berlin dem Obama ganz begeistert seine Hauptparole "Yes, we can" nachbrüllen. Auch wenn sie noch nicht einmal in der armseligen Rolle des Wählers gefragt sind, also noch nicht einmal ein Wahlkreuz für ihn machen können. Was bewegt diese Obama-Mahnen-Massen eigentlich? Was wollen sie einem mitteilen, wenn sie sich so Obama verrückt aufführen? Hingewiesen wurde schon darauf, wenn sie "Yes, we can" schreien, interessieren sie sich nicht dafür, was da wer kann. Es gibt übrigens bei uns in der Öffentlichkeit, wenn überhaupt eine, dann die folgende kritische Stellungnahme zu dieser Parole. Bisweilen heißt es, diese Parole "Yes, we can" sei ja völlig inhaltsleer. Diese Kritik teilen wir nicht. Sicher, wer diese Kritik äußert, dem ist aufgefallen, dass das, was da jemand kann, überhaupt nicht vorkommt, überhaupt nicht benannt wird. Aber inhaltsleer, also nichtssagend, ist sie deshalb noch lange nicht. Im Gegenteil, gerade in ihrer ganzen Abstraktheit, "we can", ganz ohne das "what", das "was", hat sie durchaus einen wuchtigen Inhalt. Gerade wenn kein konkretes Anliegen, kein bestimmtes Vorhaben genannt wird, dann ist klar, dass alles gemeint ist, was die Nation sich vornimmt. Beweis, der ist einfach zu führen. Schließlich ist mit dem "wir" im "we can" zuallererst einmal der Mann gemeint, der sich da für das höchste Amt in Amerika zur Wahl stellt. Mit dem "we" sind ja wirklich nicht die Berliner Bürger vor der Siegessäule gemeint. Die sind übrigens auch gar nicht auf diesen Propagandaruf gekommen. Den haben sie sich ja vorsagen lassen und in ihrem Munde klänge der auch ziemlich lächerlich. Bei Obama dagegen nicht, weil klar ist, wer damit gemeint ist. Ein Mann, der jetzt schon Macht hat, Und noch mehr Macht will. Mit dem "we" bezeichnet sich Obama selbst als zukünftige Inkarnation des nationalen Willens, als zukünftiger Repräsentant des mächtigsten politischen Amts, der das aktuelle "we", das der alte Führer Bush repräsentiert, ablösen will. Wenn also Obama mit dieser Parole antritt, dann ist auch klar, was damit gemeint ist. Dann umfasst sein "We Can" gerade alle Anliegen und Vorhaben in Amerika und auf der ganzen Welt, die die Supermacht verfolgt, an deren Spitze er gelangen will. Und da steht er bekanntlich allerhand auf dem Programm. Also von wegen inhaltsleer. Wenn sich da einer um das höchste Amt der Supermacht bewirbt, ist auch klar, was er können will, wenn er im Pluralis Majestatis kundtut, dass er kann, eben alles, was dieses Amt verlangt. Wenn Obama gebetsmühlenartig seinen Schlachtruf wiederholt, dann ist der Inhalt arschklar. Und das, übrigens, haben die, die dann begeistert einfallen, sich vielleicht nicht klar gemacht, aber zumindest mitbekommen. Arschklar ist, dass die Nation und dann die Führernation des Westens allemal alles kann, was sie will. Und zwar noch viel besser. Wenn zweitens sie den unfähigen und unwürdigen alten Führer, der abgewirtschaftet hat, durch einen neuen ersetzt, der den Willen zum nationalen Erfolg ganz glaubwürdig verkörpert. Und der dann drittens darin glaubwürdig ist, dass er die Wählermassen, die er für seine Wahl braucht, für sich begeistert. Sodass dann viertens kein Löschblatt mehr zwischen den Führer und seine Gefolgschaft passt, die ihn zum Führen ermächtigt. Wenn also die von der Ami-Wahl nicht betroffenen Berliner diese Parole "Yes, we can" begeistert nachschreien, obwohl sie nichts in der Hand haben und über nichts entscheiden, was Obama kann und können will, dann tun sie zuallererst einmal ganz unabhängig von einer tatsächlich anstehenden Wahl ihr politisches Bedürfnis kund. Mitten in der schönsten Demokratie äußern sie mit ihrem Personenkult um Obama nichts Minderes als die Sehnsucht nach einem Führer, dem man begeistert folgen kann. Einem, der, wie es heißt, die Menschen anspricht und sie mitnimmt, nämlich auf einen Kurs, den er bestimmt. Und bei dem man als sowieso gehorsamspflichtiger Untertan auch noch das Gefühl hat, das bringt's, mit dem durch dick und dünn zu gehen. Die Berliner, die US-Wahl gar nichts angeht, geben öffentlich zur Kenntnis, dass sie das Bedürfnis nach einem charismatischen Politiker spüren. Sie erklären, in Obama einen gefunden zu haben, indem sie zu ihm hinrennen und ihm bescheinigen, was für ein toller Typ er sei. Ein Visionär und so sympathisch. Ein charismatischer Politiker ist einer mit, wenn ich mal das cool nochmal übersetze in die ursprüngliche Bedeutung, mit Ausstrahlungskraft. Einer, der beeindruckt, dessen Bann man sich nicht entziehen kann. Man merkt übrigens schon an dieser Kennzeichnung, wenn man das nur so dahin sagt, dass da eine Verwechslung vorliegt. Wer einem Politiker bescheinigt, charismatisch zu sein und deshalb hinter ihm herzulaufen, der tut doch glatt so, als ob sein Bedürfnis nach einem Führer, von dem er sich beeindrucken lassen will, doch glatt eine regelrechte persönliche Eigenschaft dieses Führers sei, sodass er gar nicht anders könne, als ihm zu folgen. Ja, Heinzel hat schon darauf hingewiesen, so kompliziert geht eben demokratisches Untertanenbewusstsein. Mit den Eigenschaften, die für Obama genannt werden und für ihn sprechen sollen, halten die jubelnden Massen es ihm zugute, dass er in ihnen den Wunsch nach einem feinen Führer erzeugt hätte, den sie als demokratische und dabei führerbegeisterte Untertanen in Wirklichkeit doch ganz von selbst entwickeln. Ich will jetzt diesen Gesichtspunkt noch einmal verknüpfen mit dem, was Heinz über das Bedürfnis nach einem glaubwürdigen Führer gesagt hat. Die Eigenschaften, mit denen Obama charakterisiert wird, von jung und dynamisch bis visionär und sympathisch, haben mit dem Politiker und seinen Vorhaben rein gar nichts zu tun. Sind Gesichtspunkte, die, das war schon der Hinweis auch, sagen wir es einmal so, in der privatmenschlichen Sphäre angesiedelt sind. Sind übrigens Gesichtspunkte, die nichts darüber sagen, was der Mensch will und kann, sondern nur etwas darüber, wie derjenige, der das Urteil fällt, ihn findet. Sympathisch, toll, dynamisch sind keine Urteile über eine Person, sondern über die Stellung des Urteils zu dieser Person. Damit wird gesagt, ich finde ihn toll, sympathisch und so weiter. Sodass die Stellung des Urteilenden als Eigenschaft des Beurteilenden daherkommt. Das ist schon immer eine saublöde Verwechslung. Aber bei der Beurteilung eines Politikers ein ernsthafter Fehler. Überleg doch mal Folgendes. Das wäre ein Gegenvorschlag. Wenn ich als Untertan, Wählender oder Nichtwählender, schon Material der Herrschaft bin, dann leiste ich mir doch nicht den Luxus, zwischen den Herrschaften oder Kandidaten auf die Herrschaftsposten geschmäcklerische Unterschiede zu machen. Wen ich jünger und dynamischer oder erfahrener und besonderer finde, sondern beurteile lieber, was sie vorhaben und wie ich dabei verplant werde. Die Obama-Mahnen sehen das anders. Und die sind eben hier das Beispiel für mündige Bürger. Wenn der Obama so ein toller Typ ist, dann geht die Tatsache, dass er die Herrschaft übernimmt, ja wohl voll in Ordnung. Was die dann vorhat, ist schon abgehakt. So bescheinigt der demokratische Untertan der Herrschaft, dass sie seinen Ansprüchen genügt, sodass sie letztendlich als die Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Untertanen erscheint. Wer sich so mit seiner Herrschaft auseinandersetzt, versöhnt sich mit ihr. Hauptsache, dass der Richtige ist an der Macht. Und dieses Bedürfnis, das haben die Berliner am Beispiel von Obama kundgetan. Und das wurde, Heinz hat darauf hingewiesen, ja nicht nur von den Wählern, aufmarschierten Massen dort, auch gleich von den Zeitungen kapiert und aufgegriffen. Wenn sie praktisch als Echo von, das Echo von unten darstellen und sagen, wer macht uns den Obama? Ein glaubwürdiger Führer, in dem sich das Volk wiederfindet. Das ist jedenfalls, soweit erst einmal, ganz ungeachtet von politischen Themen, die Obama vertritt, die manche gut finden und andere nicht ganz so gut, der politische Skandal an der hiesigen Obama-Mania. Und auch die Erklärung dessen. Das Bedürfnis nach dem guten Führer, oder objektiv formuliert, dass Demokratie und Führerkult ein Widerspruch wären, ist wirklich ein haltloses Sozialkundegerücht.
Ja, dieser betrübliche Befund, Führerkult, ist ganz offensichtlich kein Systemunterscheidungsmerkmal zwischen Demokratie und Faschismus. Dieser betrübliche Befund, der wird sofort bestätigt durch die politischen Expertendebatten darüber, wie man jetzt zu dieser deutschen Obama-Mania stehen soll. Die hat es ja sofort weitläufig gegeben. Ich präsentiere in Auswahl ein paar der einschlägigen Fälle. Erster Einfall: Klasse, dieser amerikanische Menschenfischer. Einfach toll, wie der die Leute rumkriegt. Die Menschen, junge Menschen sogar, sind also doch für Politik zu begeistern. Zweiter Einfall: Ein Ami begeistert sogar Deutsche. Da könnte man ja glatt neidisch werden, dass bei uns weit und breit keinen solch durchschlagender Führer in Sicht ist. Diesen Einfall kann man leicht überführen in den nächsten. Der heißt dann: Ist das nicht vom deutschen Standpunkt aus ein bisschen besorgniserregend, wenn die Deutschen ihren Führerkult austoben? Erstens schon Führerkult. Bei unserer Tradition, da war doch auch mal was von Verführer. Aber ersichtlich ist das gar nicht das ganze, der ganze Sorge-Standpunkt, sondern der geht weiter. Ist es nicht besorgniserregend, wenn die Deutschen ihren Führerkult an einem Ami austoben? Da haben sich dann schon mal ziemlich viel kundige Kommentatoren motiviert gesehen, Folgendes anzumerken. Die jetzt begeisterten Deutschen, die werden sich schon noch umschauen, wenn der Obama dann an der Macht ist, wenn er den wirklichen Notwendigkeiten der Macht Rechnung trägt und zum Beispiel Deutschland in Afghanistan stärker einspannt. So gehen die Warnungen der demokratischen Sachverständigen, wenn ihnen an dem Führerkult im Punkto Obama etwas aufstößt. Die ganz Skeptischen unter ihnen, die zitieren dann sogar diese neidische Stellungnahme der US-amerikanischen Konkurrenzpartei, der Republikaner, die ja bekanntlich geheißen hat, der Obama, statt dass er in der Pfalz stationierte, verwundete US-Soldaten besucht, gibt er sich lieber mit, Originalzitat, griecherischen Deutschen ab. Ja, das haben deutsche Skeptiker dieses Ereignisses zitiert. Gemeint haben sie damit, arschklar. Führerkult, der sollte doch wohl tunlichst den eigenen Führern zugutekommen. Der Spiegel schließlich, der bringt wieder einmal alles unter einen Hut. Der schreibt einen Essay, das geht ungefähr so. Es war ja nur zu berechtigt, dass die Bundesrepublik Deutschland nach den schlechten Erfahrungen mit Hitler den Führerkult tabuisiert hat und stattdessen lieber Langweiler an die Staatsspitze gebracht hat. Laut Spiegel ging das so, dass bei uns die Parteien über die Karrieren entscheiden und wenn man nur genügend Sitzfleisch hat und immer beim Parteifest den Grillwender bedient, dann wird man am Schluss Kandidat und steigt auf. Geht in Ordnung. Genauer gesagt, ging in Ordnung. Denn das ist ja jetzt schon 60 Jahre her, das mit dem Adolf und dass das scheiße war. Und diese Tabuisierung von Führerkult, die hat laut Spiegel in der heutigen Bundesrepublik ein Vakuum hinterlassen, nämlich ein charismatischer Führervakuum. Und ist laut Spiegel deswegen sehr an der Erzeugung von Politikverdrossenheit beteiligt. Also kommt der Spiegel zu dem Befund, das heutige Deutschland hat erstens den Bedarf nach politischen Messiasfiguren und zweitens hat sie sich solche mittlerweile längst verdient, gerade mit seiner erwiesenen demokratischen Standfestigkeit. Also Leute, warum ich das zum Besten gebe? Wegen folgendem Hinweis. Dem politischen Sachverstand in der Bundesrepublik Deutschland, dem ist es jedenfalls keineswegs unbekannt, in welchem Bereich man sich bei der Obama-Mania und ihrer Bewertung bewegt. Man bewegt sich im Bereich von Führung und Gefolgschaft. Man bewegt sich im Bereich der Bewertung von Führern nach ihren Einzelqualitäten hinsichtlich ihrer Gefolgschaft. Und man bewegt sich im Bereich der teils skeptischen, vor allem aber Bewunderung von Führern, die es schaffen, das Volksbedürfnis nach geführt werden herauszukitzeln. Also der politische Sachverstand, der weiß schon, wo er sich da bewegt. Das Blöde bei ihm ist bloß, ihm kommt es so vor, als sei Führerkult ein zutiefst menschliches Bedürfnis.
Also wir befassen uns mit Obama, und zwar gar nicht jetzt unter dem Gesichtspunkt des amerikanischen Wahlkampfs. Das werden wir sicher noch mal später zum Thema machen. Die Wahlen sind ja, glaube ich, am Anfang November, am 4. November oder so. Sondern Heinz und ich haben uns überlegt, was ist da los in Berlin, wenn plötzlich 200.000 Berliner diesem Mann zujubeln, der als Hauptbotschaft hat, so wurde sie ja auch verstanden und überall übermittelt, ist jetzt ja sein Schlachtruf, yes we can. Also sowas, ja wir können's. Jetzt im ersten Teil der Sendung haben wir versucht, uns klarzumachen, was da los ist. Eindeutig waren, ich halte mal die Resultate fest, der Inhalt der Politik kam nicht vor, wenn die Leute hinlaufen und ihm zujubeln. Sicher, sie haben mitbekommen, das ist ein erfolgreicher Kandidat. Wenn Hillary die sogenannten Primaries dort gewonnen hätte gegen Obama, wären die Leute halt zu Hillary gelaufen und hätten dann ihre Gesichtspunkte an der gefunden. Vielleicht nicht jung und dynamisch, aber eben schon erfahren und weiblich. Das kann nicht der Grund sein für diesen Rausch, den man da erleben konnte. Seine eigenartige Figur des Denkens, die da vorgeführt wurde. Die Massen dort artikulieren ihr Bedürfnis nach einem glaubwürdigen Führer. Wenn man dann sagt, ja gut, was hat er denn politisch zu bieten, dann winken sie ab und sagen, nein, menschlich hat er was zu bieten. Aha, menschlich. Und das soll dann gerade dafür sprechen, dass er politisch das Amt antritt und nach dem Gutdünken demokratischer Herrschaftsprinzipien und Vorhaben verfahren kann. Diese verzinkte Figur haben wir versucht, uns klarzumachen. Bei Obama kommt ja noch hinzu, jetzt, das war die Besonderheit in Europa und in Deutschland, dass das, was so übliches Verfahren ist, wie Politiker ein Angebot machen für die Wähler, die sie ja wählen wollen. Sie inszenieren sich dann ja als diese Menschen, um gewählt zu werden. Dass das bei Obama nicht mal auf die reale Grundlage der Wahl trifft in Deutschland. Weil die Deutschen können ihn gar nicht wählen. Also, hier haben wir es mit Massen zu tun, inklusive der ganzen Kommentatoren in den Zeitungen, die ganz frei gesagt haben, jawohl, so ein junger, dynamischer, unverbrauchter, glaubwürdiger Führer, ja, den brauchen wir. Wenn der an die Macht kommt, ja, dann sehen wir unser Bedürfnis nach so einem Mann erfüllt. Das hätte auch Deutschland nötig. Das Fremdwort dafür ist charismatisch. Ein Mann, der die Gnade mitbringt, ein Führer zu sein. Übrigens auch ein Witz, dieses charismatisch, wenn man das mal für sich nimmt, auch eine feine Verwechslung, so als ob das jemand mitbrächte von Natur. Als ob Führen gar kein Zweck wäre, den man sich überhaupt erstmal vornehmen muss, wo man den Willen entwickeln muss, zu sagen, ich will der mächtigste Mann der Welt werden und ich will Soldaten kommandieren und ich will Kriege auslösen können, und ich will bestimmen können, ob Leute noch was zu fressen haben oder nicht. Aber das kommt, wie gesagt, alles gar nicht vor. Wenn Obama den Massen das Angebot macht, yes we can, und sie brüllen yes we can zurück, weil sie sagen, ja, mit diesem Mann können wir uns glatt identifizieren. So als ob er die Inkarnation ihres Untertanenbedürfnisses wäre. Das also war jetzt der erste Teil der Gedanken. Jetzt im zweiten Teil wollen wir schon noch ein paar Sachen wenigstens zu Obama sagen. Schließlich ist er ja jetzt da und steht für eine bestimmte Politik. Und die Frage ist ja, was soll man von dieser Politik halten? Der Sache nach. Denn das halten wir immer noch für den senkrechten Gesichtspunkt, wenn es darum geht, Politik zu beurteilen. Man viel, ob man jetzt viel oder wenig von ihm gehört hat, was man von ihm gehört hat, reicht ja. Aus Teil 1 der Sendung konnte man ja, oder kann man den kritischen Befund mitnehmen, der Nachfrage demokratischer Untertanen nach unwiderstehlichen Führerfiguren liefert er ein Angebot. Und zwar, da es ja um Amerika geht, eins, was scheinbar auch Deutsche und deutsche Demokraten, deutsche Bürger hier sehr wichtig halten. Er inszeniert das, überlegt, kalkuliert, mit einem riesen Aufwand an Geld und Werbung. Fährt nach Berlin, an einen historischen Ort also, stilisiert sich dann in puncto charismatischer Führer als der neue John F. Kennedy, der ja als das Sinnbild eines politischen Hoffnungsträgers gilt, zu dem kein Untertan Nein sagen kann. Das lernen ja auch bei uns die Schüler noch in der Schule, auch wenn es schon 50 Jahre her ist. Und tatsächlich, wenn man sich die Rede anschaut, ich habe sie mir angeschaut, im Internet kann man ja, das ist ein Hinweis auf unser Material, unter der Internetadresse n24.de, dieser Nachrichtensender, kann man die Rede wunderbar anschauen. Er hat sich denn tatsächlich in Berlin auch so präsentiert, als ein Mann, der sich ganz in der Tradition aller amerikanischen Präsidenten sieht. Aller, die sich dem, wie er es ausdrückt, Schicksal gestellt haben. Auch Obama beherrscht die Kunst derjenigen, die die größte Militärmacht der Welt kommandieren, ihre politischen Vorhaben und Ziele als historischen Auftrag darzustellen, dem sie nicht ausweichen können. So beginnen immer Kriegsreden. Und übrigens die von Obama in Berlin stand ganz in dieser Tradition. Wer es nicht glaubt, soll ins Internet gehen und sich vielleicht das Material zu dieser Sendung nochmal als Beleg anschauen. Die erste Hälfte seiner Rede, das waren 15 Minuten von 30, erinnerte an lauter historische Etappen im Niederringen des von der Sowjetunion angeführten Blocks der Staaten des realen Sozialismus. Von der Berliner Luftbrücke als Beginn des Kalten Kriegs bis zum Fall der Berliner Mauer als dessen Ende. Da damals bekanntlich die Front an der Grenze zwischen BRD und DDR verlief, liebten es amerikanische Führer, hier ihre Feindschaftserklärung gegen Osten programmatisch und publikumswirksam zu formulieren. Kennedy mit seinem Ausspruch "Ich bin ein Berliner", der gleich gesagt hat, in Berlin machen wir die Frage auf, ob die Sowjetunion oder wie weit sie geht, dieses Stück West-Berlin einzugemeinden oder nicht. Kennedy, übrigens der anno 63 bei der Kuba-Krise den Dritten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hätte, wenn die UdSSR nicht so nachgiebig gewesen wäre und dann ersatzweise den Vietnamkrieg angefangen hat, wird von Obama in Berlin vor der Siegessäule ebenso als Vorbild zitiert wie der Oberhäuptling aller kalten Krieger, Ronald Reagan, der ja, auch das hat Obama jetzt wieder zitiert, in Berlin den berühmten Satz getan hat: Herr Gorbatschow, reißen Sie gefälligst diese Mauer ein. Aber das war ja ein Satz, was hat er denn wirklich gemacht, der Reagan? Er hat bekanntlich mit so feinen Programmen wie dem Todrüsten des damaligen Feindes der USA im Osten, mit der Lancierung des heute übrigens von Bush mit den Polen und Tschechien vereinbarten Raketenschutzschilds, damals lief das noch unter Krieg der Sterne und war schon Programmpunkt von Reagan, damit hat er begonnen, und mit der Androhung eines Atomkriegs die Sowjets zum Kapitulieren gebracht. Das war das, was er aufgefahren hat. Und in dieser Tradition sieht sich Obama, das hat er allen verkündet. Er erinnert stolz an den Sieg über die alten Feinde im Osten und verspricht seinen Zuhörern, dass er die aktuellen Feinde der USA mit eben solcher unerbittlichen Konsequenz und mit dem besten Gewissen der Welt bekämpfen will, wie dies seine illustren Ahnen aus dem Weißen Haus mit den früheren Feinden Amerikas getan haben. Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist auch Obamas erster und wichtigster Programmpunkt. Und er weist darauf hin, dass der Kommunismus tot ist oder die Freiheit gesiegt hat. Also, sagt er, werden wir doch wohl auch mit den Terroristen und Extremisten, wie er sie tituliert, fertig werden. Seine Differenzen zu George Bush oder McCain beziehen sich auf Schauplätze und Methoden der Kriegführung. Er wirft ihnen Dilettantismus vor und Verrat an Amerikas Recht auf das Gewinnen von Kriegen. Ja, noch hat Bush nicht gewonnen, jetzt fängt er sich diesen Vorwurf ein. Was manche Leute als zumindest vergleichsweise friedliche Politik Obamas wahrnehmen, so soll er ja laut Umfragen in Deutschland die besten Ergebnisse bei den Anhängern der Grünen und der Linkspartei bekommen. Haben die denn den Mann nicht studiert? Frage ich mich da. Ist der Sache nach die Verlegung von x-tausend US-Soldaten vom Irak nach Afghanistan, also eine Umschichtung beim Kriegsschauplatz, wo sie nach Obamas Urteil besser am Platz sind, um den Weltmachtinteressen der USA mit der gebührenden Militanz zur Durchsetzung zu verhelfen. Bei der ganzen Rede, das war dann vor allem der zweite Teil, lässt Obama keinen Zweifel daran und spricht es übrigens auch programmatisch so aus. Amerika ist befugt, die Ordnung auf der Welt zu diktieren und wo und wenn sich Widerstand regt, mit aller erforderlichen Konsequenz und Härte durchzusetzen. Die Aufgaben, die er dabei in Angriff zu nehmen gedenkt, sind, so wie er es darlegt, keine anderen als die, die auch heute schon auf der Agenda der Supermacht stehen. Obama zitiert sie alle. Von einem Nahostfrieden der Israel-Suprematie zementiert über den Irak, Afghanistan und die Denuklearisierung des Iran bis zur Klimapolitik. Für alles ist Amerika an erster und oberster Stelle zuständig. Obama wörtlich vor 200.000 Massen in Berlin: Wir müssen der Welt den Stempel aufdrücken. Ist ja zu fragen, um was um Himmels Willen braucht die Welt jetzt auch noch einen jungen, unverbrauchten Leader, wo doch der Alte die ganze Welt mit eben diesem Programm schon genug traktiert hat. Obama selbst gibt die Antwort. Unter Bush hat Amerika vergessen, dass es eine Kraft ist zu integrieren. Im Klartext: Bush hat es nicht vermocht, die Verbündeten entsprechend in dieses Programm mit einzubinden, also in die Pflicht zu nehmen. Yes, we can. Ein guter Grund, diesem Früchtchen zuzujubeln, oder was?
Okay, zur Abrundung noch ein kurzer Blick auf das Urteil über den Barack Obama, dass die deutschen politischen Experten, also die politischen Macher selber und die Öffentlichkeitsmacher, aus ihrem interessierten Blickwinkel heraus fällen. Das ist weit entfernt von einer Mania. Es fällt eher betont zweideutig aus, dieses Urteil, als ein Ja-Aber, ungefähr nach dem Motto: Bei Obama kann man als, wie das so schön heißt heutzutage, Mittelmacht vom Schlage Deutschlands mit mehr Berücksichtigung rechnen. Aber dafür droht man auch mehr eingespannt zu werden. Allen politisch Interessierten hier in Deutschland ist diese Beurteilungsweise geläufig. Da möchten wir schon gerne drauf herumreiten. Der Beurteilungsmaßstab, der ist heiß. Und den sollte man sich als betroffener deutscher Politik mal auf der Zunge zergehen lassen. Der heißt nämlich: Ist der neue Chef in Spee der Weltmacht Nummer 1 eine gute oder eine nicht so gute Bedingung? Nämlich dafür, wie viel Macht und Einfluss und gar nicht zuletzt auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt Deutschland auszuüben imstande ist. Es ist längst schon so, dieses Deutschland, das misst sich unentwegt an den Interessen, an der Macht und an der Reichweite der Hauptweltmacht USA und fragt sich von diesem Standpunkt aus höchst interessiert, was ein Obama im Weißen Haus für deutsche Weltpolitik bedeuten könnte. Die gute Nachricht, die man diesbezüglich in Berlin vernommen haben will, die heißt ungefähr so: Obama ist bereit, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass den USA ihr Irakkrieg nicht zufriedenstellend von der Hand geht, dass die USA also doch nicht omnipotent sind, und Obama will den Unilateralismus, wie das so schönfärberisch heißt, den Unilateralismus der Bush-Regierung so nicht fortsetzen, sondern die Verbündeten konsultieren und ihnen mehr Mitsprache einräumen. Fein. Tja, bloß Mitsprache wobei? Bei den elementaren Fragen von Krieg und Frieden, über den Einsatz und die Methoden von Kriegführung und der Fortsetzung von Kriegführung, die heutzutage Nation Building heißt, also das Aufrichten einer genehmen Regierung anderswo als Frucht eines Krieges. Und welches Verhältnis zwischen Kriegführung und Nation Building der eigenen Nation am besten zusagt. Mitbestimmung dabei, das ist das Credo von Weltpolitik made in Germany. Ja, das Aber zu dem Ja, also die weniger gute Nachricht, weiß ja auch jeder, die kommt zugleich als ein Dementi daher, nämlich, dass mehr deutscher Einfluss in solchen Fragen keineswegs weniger Krieg bedeuten muss. Denn die zweite Hälfte deutscher Begutachtung dessen, was von Obama zu erwarten wäre, heißt ja, mehr aktive deutsche Kriegsbeteiligung, zumindest am Schauplatz Afghanistan. Schließlich, so nimmt man in Berlin wahr, verlangt Obama dafür, dass er die Verbündeten am imperialistischen Entscheidungsprozess teilhaben lässt, mehr Kriegsbeteiligung und mehr Lastenteilung, wie das so schön heißt. Mehr nämlich, als man das aus der eigenen deutschen Interessenslage heraus derzeit selber beabsichtigen würde. Ja Leute, das sind so die Freuden und Drangsale, die deutsche Weltpolitiker dem Umstand entnehmen, dass ein Mr. Barack Obama aussichtsreich fürs Amt des Chefs der USA im Rennen liegt. Einerseits könnte mehr Mitentscheidung in imperialistischen Kernfragen bei Krieg und Frieden und so zu winken. Andererseits könnte aber auch was drohen, nämlich die Instrumentalisierung deutscher imperialistischer Kernkompetenzen, wie sie vor allem in der Bundeswehr verkörpert sind, Instrumentalisierung durch diesen neuen Ami-Fürsten. Tja, und dazwischen die national zuträglichste Verlaufsform zu ermitteln, das ist der Job der deutschen Führer Merkel, Steinmeier und Jung. Also Fazit unsererseits, alles das,